Willkommen beim Stadtgespräch-Podcast der Kleinen Zeitung. Wir reden in diesem Podcast darüber, was Klagenfurt und Villach bewegt. Und heute haben wir eine Gesprächspartnerin, die sich wirklich in beiden Städten auskennt. Ein herzliches Grüß Gott, Frau Ursula Wiegele, aktuell die Stadtschreiberin in Villach. Freut mich ganz besonders, dass Sie bei uns sind.
Grüß Gott, Herr Tschick. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ein bisschen Wehmut habe ich versucht wegzuwischen. Mir ist klar geworden, dass ich mich in den Räumlichkeiten der ehemaligen Carinthia, einer wirklich Lieblingsbuchhandlung seinerzeit von mir, befinde. Und ja, ich weiß schon länger, dass es die nicht gibt, aber ja.
Aber immerhin, die Styria als Verlags-Overhead produziert noch immer einige Bücher, macht auch noch ein bisschen was Belletristik und Nachhaltiges. Also zumindest der Geist dieser einstigen Carinthia lebt noch fort, das darf ich Ihnen mal versprechen.
Ja, schön.
Sie haben es ja schon anklingen lassen, Sie kennen sich in Kärnten ein bisschen aus. Sie stammen aus Kärnten, haben in Klagenfurt gelebt, haben Villacher Wurzeln, sind mittlerweile schon seit 26 Jahren in Graz als Schriftstellerin tätig. Mehrere Romanveröffentlichungen und weitere Texte sind von Ihnen erschienen und aktuell sind Sie eben Stadtschreiberin in Villach. Und da hatten wir ja schon Ihren Vorgänger, würde ich ihn bezeichnen, Günter Eichberger, hier auch im Podcast-Format zu Gast, haben ein bisschen darüber gesprochen, wie er Villach wahrnimmt, wie er sieht, wie sich die Stadt verändert hat über die Jahre. Und das ist natürlich auch etwas, was ich bei Ihnen jetzt so ein bisschen auf den Zahn fühlen möchte, wie Sie dieses Villach Ihrer Jugend, wie Sie auch ein bisschen das Klagenfurt Ihrer jungen Jahre jetzt mit etwas mehr Lebenserfahrung betrachten. Zuvor möchte ich aber zuerst noch einmal wissen, wie wird man eigentlich, konkret in Ihrem Fall, wie wurden Sie Villacher Stadtschreiberin? Warum bewirbt man sich für dieses Stipendium?
Ja, ich habe mich für das Stipendium Literatur im Süden beworben. Also, dass das Stadtschreibertum ist, das ist eher von den Medien dann gekommen, weil ich momentan einen Roman schreibe, in dem Villach einer der drei Hauptorte ist, neben Venzone und Pontebba. Und da ich von meinem zweiten Lebensjahr an bis zu meinem 15. in Villach gelebt habe, habe ich ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Villach gehabt. Ich darf das jetzt schon in die Vergangenheitsform setzen. Und ich habe mir gedacht, ja, werde ich das schaffen, emotional? Aber dann habe ich für mich den Entschluss gefasst, ich möchte mich bewerben, ich möchte noch so Einzelheiten ergänzen in dem Roman, der fast fertig ist, also die mit Villach zusammenhängen und mit dem Nassfeld und mit dem Kanaltal. Und mein ganz persönliches Projekt ist auch, mich mit Villach zu versöhnen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das gelungen ist.
Das ist jetzt mal was ganz Persönliches. Ohne jetzt zu tief in die Psychologie Ihrer Person vordringen zu wollen, aber man muss fragen als Journalist, was war da in diesen 14 Jahren Villach, dass Sie gesagt haben, ich musste mich erst wieder versöhnen mit der Stadt. Wollen Sie uns da ein bisschen was verraten aus diesen jungen Jahren?
Ja, also es ist so, als Kind und Jugendliche gibt's ja schnell einmal so Beklemmungsgefühle und ich habe in Villach am Stadtrand gewohnt, in einem Haus, also zusammen mit dem Nachbarhaus, in dem meine Tante gewohnt hat, waren wir so die einzigen, die nicht Bauern waren und dann halt ins Gymnasium gegangen sind und ich habe es halt sehr eng empfunden, also sehr, sehr eng und mir ist es so wirklich ganz schlecht gegangen, wenn so Schweine abgeholt wurden und die Kälber geschlachtet und so. Dass, also ich habe mit diesem doch recht brutalen Leben der Bauern, also die halt die Schweine schlachten und die Kälber, damit habe ich nichts anzufangen gewusst. Ich habe mich nicht so richtig zugehörig gefühlt und also gut habe ich mich gefühlt, wenn ich ein Buch in der Hand gehabt habe oder wenn ich am Klavier gesessen bin. Also ich habe es so eng empfunden und dann war halt Klagenfurt damals so etwas sehr Befreiendes. Und später war ja ganz Kärnten eigentlich so, dass ich nur mehr weg wollte. Ja, und da hat sich sehr viel geändert, ja.
Das müssen wir jetzt zeitlich auch einordnen, wenn ich darf. Sie sind 1963 geboren, ja. Das heißt, wir sprechen jetzt da über die späten 60er, Anfang der 70er Jahre, genau, dieses Beklemmungsgefühl. Ja. Und in den 80er Jahren sind Sie dann quasi hinaus in die Welt und haben quasi überall, nur nicht in Kärnten gelebt.
Ja, also bis 87, dann bin ich wieder für ein paar Jahre zurückgekommen. Und damals habe ich ganz groß geredet. 87, ja, bin ich zurückgekommen. Damals habe ich ganz groß geredet. Also Kärnten ist mir so als brauner Sumpf erschienen. Also das war mir sehr unangenehm alles. Und ich wollte da weg. Und ich habe damals ganz groß geredet, habe gesagt, also wenn Haider Landeshauptmann wird, dann bin ich weg. Und dann habe ich aber ein kleines Kind gehabt. Dann war das nicht so einfach. Erst nach ein paar Jahren konnte ich gehen. Und also ja, die ganze politische Situation in Kärnten, das war mir wirklich unerträglich. Da hat sich viel geändert, was sehr positiv ist für mich, ja. Mhm. Also wenn ich verzweifle an der Politik in Österreich oder im voriges Jahr oder so, dann habe ich immer gedacht, wir haben einen Bundespräsidenten, den ich sehr mag, und es gibt in Kärnten einen Landeshauptmann, dem ich sehr viel Positives abgewinnen kann. Also ich versuche dann immer auch das zu sehen, was nicht so schlimm ist.
Gut, zum zeitlichen Ablauf noch einmal. Sie sind dann 93 nach Graz gegangen. Mhm. Was war dann für Sie, auch als Mutter eines Kindes dann ja schon, der Impetus, dann immer mehr so sich mit dem Schreiben zu beschäftigen? Hat es das so in Ihnen gebrodelt drinnen? Sie haben ja Philosophie studiert, über Adorno große Arbeiten verfasst.
Ja, keine großen Arbeiten. ja, ich habe in Kärnten beruflich gar keine Zukunft mehr gesehen. Ich habe da an einer Textedition mitgearbeitet, habe ich alte Handschriften transkribiert. Das war so ein Projekt für ein Jahr. Und ich bin dann also nach dem Studium zum AMS gegangen und habe einmal geschaut, habt ihr was für mich? Und das Einzige wäre gewesen, beim Libro als Buchhändlerin unter Anführungszeichen zu arbeiten. Also mir war ganz klar, also ich habe da keine Zukunft mehr, auch berufliche. Und das waren persönliche Gründe, warum ich weg wollte, halt, und politische. Und es war ja auch in Graz nicht so einfach bis heute. Was macht man als studierte Philosophin, wenn man nicht an der Uni ist? Also
Sie schreiben Bücher, und das mit einigem Erfolg, wie man sehen kann.
Ja, ja.
Wollen Sie uns ein bisschen jetzt schon verraten, worum geht's in diesem Buch, das in Villach, und ich hoffe, ich mache jetzt keine geografischen Verfehlungen, im Kanaltal, weil Pontebba zählt noch zum Kanaltal, wenn ich mir jetzt richtig auskenne, zählt. Worum geht's da in diesem Buch?
Ja, da erzählt eine 14-Jährige aus Venzone im Jahr 1977 aus ihrem Leben. Sie ist im Herbst 1976, als das zweite Mal das große Beben war, wo teilweise wieder aufgebautes dann zusammengestürzt ist, wo dann überhaupt keine Perspektive mehr war, ist sie zuerst evakuiert worden nach Lignano. Und dann, da hat sie sich nicht wohlgefühlt, und dann ist sie zu Verwandten nach Villach gekommen. Also diese 14-jährige Vera hat einen italienischen Vater und eine unter Anführungszeichen deutsche Mutter, weil im Kanaltal sind das die Tedeschi, ja, was sehr lustig ist eigentlich, weil bei uns sind die Deutschen eigentlich die etwas nördlich von Salzburg Lebenden. Und anhand dieser Familienkonstellation kann ich das Thema der Kanaltaler Option also aus ihrer Familie behandeln. Also immer diese Spannungen zwischen dableiben und heim ins Reich gehen und was da alles passiert ist. Also natürlich aus der Sicht einer 14-Jährigen, was die Verwandten erzählen und welche Vorurteile den Italienern gegenüber bestehen, weil das ist etwas, ich bin zwar in Kärnten in den 70er Jahren aufgewachsen und habe täglich die ganze Slowenien-Problematik miterlebt. Aber in Villach habe ich auch sehr viel von den Italienern gehört, ja. Und da mein Großvater aus dem Kanaltal stammt und später dann halt in Kärnten war, hat mich das immer mehr zu interessieren begonnen. Was bedeutet das, Wie ist das Verhältnis zwischen den Kärntnern und den Italienern? Das ist etwas, das mich sehr interessiert und worauf ich hier den Fokus lege.
Maja Haidalap hat ja mit ihrem Engel des Vergessens die Slowenen beschrieben, auch viel Autobiografisches, wie ich meine, da hineingepackt. Wie viel Autobiografie ist denn jetzt bei Ihnen in diesem Buch drinnen? Weil Sie haben es ja schon erwähnt, auch der Großvater hat seine Herkunft aus dem Kanaltal. Mhm. Sie als Villacherin, es deckt sich ja auch jetzt zeitlich, die 14-Jährige aus dem Jahr 1977, das könnten auch Sie sein vom Altersspektrum her.
Ja, also was Villach anbelangt, sind da natürlich autobiografische Elemente drin. Also ich hab nicht die Intention, oder eine Autobiografie oder sowas in die Richtung zu schreiben, aber ich weiß sehr genau, was 1977 in Villach los war, und ich kenne auch aus der Familie sehr deutschnationale Gesinnung, ja. Und auf der anderen Seite ist eine Großtante von mir durchgebrannt nach Reggio di Calabria mit einem kalabresischen Soldaten. Und da unten gibt es auch einen großen Familienteil. Ja. Und bei mir war es so, obwohl ich so viele Vorbehalte gegenüber den Italienern in Villach wahrgenommen habe, also es ist immer die walischen Streiken schon wieder, die Eisenbahner und Papagalli und wirklich diese ganze Palette. Es ist so weit gegangen, dass wenn wir nach Davis hineingefahren sind mit der Oma, da war so eine Tante mit, und ich habe bemerkt, dass kaum waren wir über der Grenze, dass sie mit ängstlichem Blick mir nachgeschaut hat, wenn ich nur auf die Toilette gegangen bin. Also in meiner Kindheit habe ich das so eingeimpft bekommen, dass man als Frau bei den Italienern sofort sozusagen Opfer ist. Ja, ich denke oft dran, ich war dann erst mit 18 das erste Mal, also weiter unten in Italien mit Freunden, das war Florenz, und ich kann mich noch erinnern an das Gefühl, ich stehe an einer Kreuzung und die Freunde sind bereits über die Straße gegangen und in mir hat sich alles zusammengezogen, weil ich bin jetzt nicht ganz nahe bei ihnen. Also das war so stark. Und ich bin dann mit 18 das erste Mal nach Rom und später bin ich dann immer wieder auch alleine mal nach Italien an die Sommeruniversität, und wie ich dann mich sprachlich dort gut orientieren konnte und auch mit den Leuten sprechen, da habe ich schon langsam dieses Bild abgebaut, obwohl natürlich ich unten wirklich einiges erlebt habe von Italienern. Ja, also schon, aber diese frauenfressenden Papagalli, also dieses Bild hat sich schon aufgelöst.
Ich muss jetzt so fragen, ja? Ist der Kärntner generell einer, der sich auch jemanden sucht, gegen den er Vorurteile haben kann?
Naja, also das möchte ich so nicht sagen. Also ich habe in meiner Familie sehr viele Vorurteile erlebt, also gegen Slowenen, gegen die Jugos und gegen die Italiener. Und wie ich dann so 13, 14 war und begonnen habe, selbst zu denken und Beziehungen geknüpft habe mit Leuten, die ganz anders gedacht haben, habe ich natürlich sozusagen meinen eigenen Abwehrkampf geführt gegen diese meinen persönlichen Abwehrkampf gegen diese Vorteile, und sehr emotional. Und jetzt, also im Lauf der Jahrzehnte in der Auseinandersetzung mit der Geschichte, versuche ich, das immer besser nachzuvollziehen, was da alles los war. Also wir haben jetzt 2019 und im Jahr 1919, das muss man sich vorstellen, da war der General de Bono in Villach. Das war ein Jahr nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, wo ab 1915 die Italiener gegen die K&K-Monarchie gekämpft haben, wo das ganze Kanaltal geräumt war, weil da war Kriegszone, da war Kampfzone, und die Kärntner und die italienischen Truppen sind im Stellungskrieg aneinander geraten. Und dann war ja sozusagen Italien Gewinner, wo wo also in meiner Familie auch ganz stark das halt immer wieder gekommen ist, dass sie die Seite gewechselt haben. Ja, und das, also furchtbar, diese Feiglinge, immer wechseln sie die Seite 1915 und dann 1943 auch mit dem Friedensschluss mit den Alliierten. Und diese Geschichten, ich versuche das jetzt irgendwie besser alles einzuordnen, und ich würde gern mit Verwandten, die nicht mehr leben, jetzt mit mehr Ruhe darüber und mit mehr Argumenten darüber sprechen. Und ich frage mich halt, was, wie ist das möglich, dass man von einem Tag auf den anderen plötzlich die Verbündeten als Feinde bekämpft und 1919, wie geht das in Villach? Da haben sie dann die Italiener zu Hilfe gerufen gegen die Truppen des SHS-Staates, ja, weil da waren ja schon zwei Bahnlinien jetzt durch den SHS-Staat, Verbindung zwischen Italien und dann halt ja Österreich oder Deutschland und so weiter, und Wien waren jetzt dann schon vom SHS-Staat
blockiert,
waren sie blockiert, ja, Grunde, genau. Und wie geht das, wie ist das den Villachern gegangen, dass da jetzt wieder italienische Truppen Villach praktisch besetzen, um zu beschützen gegen den gemeinsamen neuen Feind? Mhm. Also das sind schon Fragen. Und wenn ich so jetzt durch Villach gehe, dann gehe ich ja als mittelalterliche Frau durch Villach, die hoffentlich schon reifer geworden ist, ja, dann gehe ich als 14-jährige Vera durch Villach, und dann gehe ich durch Villach mit all den Bildern dieser Geschichten, die ich da lese in dem Jahrbuch Neues aus Alt-Villach, wo ich jetzt wirklich schon vieles gelesen habe. Was war 1919 da los? Was war 1943? Was war 1945 los? Und das ist unglaublich, welche Eindrücke da kommen. Es ist sehr intensive Zeit, ja.
Mhm. Sie haben ja schon erwähnt, den Aufenthalt jetzt in Villach nutzen Sie vor allem auch dazu, um für dieses Buch zu recherchieren, diese Eindrücke auf sich sozusagen wirken zu lassen, ja. Details noch abzuklären. Was sind denn die Dinge, die Ihnen jetzt besonders ins Auge gestochen sind in der Stadt? Ich habe jetzt den Günter Eichberger noch im Ort, der dann irgendwann mal so emotional rausgebrustet hat in dem Podcast, na, diese Skulpturen, die machen mich ganz fertig, und wer die bloß aufgestellt hat und warum die in der Stadt stehen. Mhm. Was sind denn die Dinge, die Ihnen jetzt so mal emotional ein bisschen nahe gehen?
Ja, ich muss gestehen, dass ich diese Skulpturen auch überhaupt nicht mag.
Ehrlich? Warum?
Aber ich habe in einem Gespräch mit dem Bürgermeister schon erfahren und versucht das jetzt auch zu verstehen, das soll ja keine Kunst im öffentlichen Raum sein. So, das sind die Bremer Stadtmusikanten von Villach, würde ich sagen, ja, für Selfies. Und ich habe gesehen, dass auf diesen Biertrinker oder auf den Bierbrauer, auf das Fass daneben die Kinder gerne hinaufsteigen, das ist ein bisschen ein Spielplatz. Also mir gefällt zum Beispiel der Kardinal am Salzburger Domplatz. Also ich denke von Manzu. Ich denke, man könnte auch da was Künstlerisches hinstellen. Aber es hat eine andere Intention. Also es sind die Bremer Stadtmusikanten von Villach, und ich versuche das zu respektieren. Und es gibt ja auch andere in den Parks und so weiter. Es gibt ja auch Kunst im öffentlichen Raum. Ja, was mir also schon im Vorfeld ein bisschen aufgefallen ist in Villach, eben als Frau der Bücher, dass es gibt keine Bibliothek oder keinen Ort, wo ich mir Bücher ausbauen kann mit Villach-Bezug. Natürlich, es gibt die Arbeiterkammerbibliothek, also die heißt aber Mediathek mit Recht. Mir kommt vor, das sind eben Hörbücher und DVDs, das Wichtigere, und für Kinder wird viel gemacht und es gibt auch Bücher. Aber ich wollte gern von Humbert Fink die engen Mauern mir ausborgen im Rahmen meines Villach-Besuchs, das wieder zu lesen. Nicht da. Ich wollte mir von Werner Kofler Gugile ausborgen. Nicht da. Ja, das war seinerzeit groß im Gespräch, in meiner Gymnasialzeit. Ich wollte gern in einem Buch über Bruno Gironcoli nachlesen, weil mich einfach diese Skulptur vor dem Kongresshaus oder Kongresszentrum, wie es jetzt heißt, ja auch wieder mal nachdenklich gemacht hat. Ich wollte ein bisschen Hintergründe erfahren. Nichts da. Es gibt Kulturpreisträger wie den Konrad Koller, den Maler. Ich glaube, weiß nicht, in den frühen 90er Jahren, über den gibt's auch ein Buch, nicht da. Ja, über Hans Bischofshausen zum Glück gibt's was in der Mediathek. Und ich habe mit der Bibliothekarin in der Mediathek gesprochen und sie sagt, also die Mediathek geht in eine andere Richtung. Ja, mhm. Also Fachbücher sind also nicht mehr Thema. Also ich fürchte, es geht mehr so in Richtung belletristische Bestseller. Und ich bin ja sehr, die letzten 3 Jahre sehr viel in Friaul gewesen und dort gibt es wirklich in jedem kleinen Ort eine Bibliothek, die sind alle miteinander vernetzt und jetzt war ich sehr viel in Cividale und ich habe so viel Literatur gefunden. Also vielleicht gibt's kaum Leute, die sich dafür interessieren, aber für mich stellt sich die Frage, wenn es kein attraktives Angebot gibt es vielleicht auch nicht so die Nachfrage. Ich frage mich, ob mit einem attraktiven Angebot auch die Nachfrage gesteigert werden würde. Mhm. Denn in Villach ist so, also früher mal war Burgenland an der letzten Stelle, was so Bücher lesen und Bücherausbau anbelangt. Und ich habe in Erfahrung gebracht, dass jetzt Kärnten an letzter Stelle ist. Ja, und ich war voriges Jahr in Pordenone. Und ich kann gar nicht aufhören zu schwärmen. Ich meine, es ist natürlich eine größere Stadt über diese Bibliothek. Das ist ein lebendiger Ort. Ist jeden Tag bis 19 Uhr offen, auch am Samstag ganztägig. Und dort kommen die Leute hin, dort ist Leben. Und das ist also wunderschön. Und weil Villach eben immer wieder sagt, wir sind Kulturstadt, fehlt mir so als Büchermensch also ein Ort, wo ich hingehen kann und mal schauen, er hat in Villach gelebt. Was gibt es so Literatur über Villach oder Literatur mit Villach-Bezug? Also das fehlt mir. Im Stadtmuseumsarchiv, da gibt es sehr viele Bücher, aber die kann man auch nicht so ausborgen. Gell? Aber ich bin jetzt momentan sehr dankbar, dass dieses Jahrbuch des Museums Villach, ein neues aus Altvillach, das kann man im Stadtmuseumsarchiv lesen. Und auch in der Mediathek. Also da entnehme ich sehr viel. Aber andere Bücher muss ich dann, wenn ich in Graz zurück bin, in der Steiermärkischen Landesbibliothek ausborgen. Da gibt's die.
Also vereinfacht gesagt, die Arbeiterkammer richtet sich ein bisschen zu sehr nach dem Markt, in dem, wie sie die Bibliothek oder Mediathek, wie sie
heißt, bestückt. Ja, ich vermute. Und ich frage mich halt, ob sie reagiert auf mangelnde Nachfrage oder, das weiß ich nicht. Kann ich nicht entscheiden.
Gut, es ist aber ein interessantes Debattenthema, das wir uns definitiv nochmal aufschreiben für eine der kommenden Sendungen. Was muss eine Bibliothek eigentlich leisten? Ist sie Nachversorger mit Belletristik oder ist sie auch so etwas wie kollektives Gedächtnis?
Genau diesen Begriff. Dieser Begriff ist mir wichtig. Das kollektive, also dieses kulturelle Gedächtnis einer Stadt, einer Kulturstadt, wie Villach sich nennt, das würde ich wunderschön finden, wenn da alles gesammelt werden würde, weil ich meine, Humbert Fink hat die engen Mauern, die waren die Villacher ganz böse auf ihn und auf den Werner Kofler ja auch, weil sich Leute wiedererkannt haben. Aber trotzdem, das berührt Villach und also das würde ich mir schon wünschen, dass man sich das ausborgen kann.
Mhm. Sie waren jetzt im August hier. Ja. Was sind denn die Beobachtungen zum Thema Villacher Kirchtag, der ja, Sie haben es mit dem Bremer Stadtmusikanten verglichen, auch in Form von so einer Skulptur dargestellt wird, also definitiv, und da übertreibe ich jetzt nicht, identitätsstiftend ist auch für die Villacher und ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor obendrein.
Ja, es ist ein Wirtschaftsfaktor und das möchte ich respektieren und ich weiß auch von Leuten, die aus der Steiermark zum Villacher Kirchtag, zur Kirchtagssuppen gehen, ich als Vegetarierin
sogar
kann
sogar der Landeshauptmann Schützenhöfer.
Ja. Und da hinten wird aufgesteigert. Also das ist jetzt nicht spezifisch eine spezifische Sache von Villach. Also dass ich das nicht mag, ich gehe auch nicht zum Aufsteigern. Wenn in Graz aufgesteigert wird, gehe ich einfach nicht in die Stadt, weil ich einfach nicht der Mensch bin, der sich entspannt in einem großen Zelt mit Mose und Bierdunst. Also ich bin am 2. gekommen und bin am 3., wo praktisch dieser Höhepunkt war, bin ich nach Bled in Slowenien geflüchtet. Ja, bin ich mit dem Zug über Jesenice nach Bled gefahren, bin um den Bleder See herumgegangen. Ich habe das dann dem Herrn Bürgermeister erzählt und er hat gelacht und gesagt, ja, und am Montag davor sind die Bleder heraufgekommen.
Ich glaube einmal, ein Samstag in Bled ist nicht wirklich beschaulicher als der Kirchtagssamstag, oder?
Ja, wahrscheinlich waren viele auf dem Kirchtag herum. Also es war wirklich schön und ich bin in den Wald gegangen und auf die Burg und habe das sehr, sehr genossen, diesem Kirchtagslärm zu entkommen. Und ich bin dann, also ich bin halt allergisch auf so Bierzelte und so, also wie man sagt, halt Zaufereien, weil ich habe das in Villach seinerzeit immer erlebt, die Kirchtag schrecklich und diese vielen Feuerwehrfeste auch, das waren eigentlich so immer so Vorwand zu viel Bier trinken. Ja? Und ich darf jetzt nur diese Anekdote erzählen. Also ich gehe aus dem Haus in der Gerbergasse, wo ich eben wohnen darf, gehe ich Richtung Bahnhof in der Früh. Da kommen wir mir dem Hauptplatz herunter, junge Leute in Krachlederhosen und so Mädchen in Dirndln, voll betrunken. Also in der Früh kommen die da runter. Ich flüchte nach Bled. Ich komme am Abend von meinem Fluchtort am Bledersee zurück. Und ich gehe zum Haus in der Gerbergasse und steht ein junger Mann dort und entlässt seine körperlichen Bierüberschüsse gerade gegen die Mauer des Hauses, in dem ich wohne. Und ich habe dann so automatisch gesagt, ja, Mahlzeit. Ja, und während er sein Gemächt wieder in der Krachlederhose verstaut hat, hat er zurückgesagt, Mahlzeit. Also das muss genau mir passieren. Also das sind halt die Sachen, die ich nicht mag. Und am nächsten Tag gehe ich so zum Hauptplatz hin, das war der Sonntag, und da habe ich den Hauptplatz gesehen, wie ich glaube noch nie zuvor, also völlig nackt, also alles herunter, die ganzen Flüssigkeiten, die da hinein und hinausgegangen sind, sind da weggewaschen, es waren die ganzen Zelte weg, aber natürlich auch keine Pflanzen, also das war irgendwie für mich direkt befreiend, ja. Ich meine, was ich am Kirchtag als eine, die halt keine Bierzelte mag, das Einzige, was ich nett finde, sind diese ganzen Girlanden in der Stadt herum mit diesen Kärntner Fahnenfähnchen, weil wenn es so heiß ist, die wachteln so hin und her und dann könnte man denken, das kühlt ein bisschen.
Der Beitrag des Kirchtags gegen den Klimawandel sozusagen, oder?
Ja.
Vergleichen wir noch die zweite Stadt, wir heißen ja Stadtgespräch in Klagenfurt, ja. Und Villach. Sie haben jetzt Klagenfurt auch ein bisschen wahrgenommen in den letzten Jahren, mutmaße ich, und sind nicht nur immer direkt ins Kanaltal gefahren. Wie hat sich denn das Klagenfurt Ihrer Jugend zum Klagenfurt des Jahres 2019 verändert?
Naja, da tut mir wirklich schwer, was zu sagen. Also ich sehe das natürlich immer so politisch irgendwie, also natürlich, ich gehe herum und sehe neue Bauten, aber so da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich kann das mit Villach vergleichen, ja. Also damals für mich war halt, Klagenfurt war halt immer so, damals das viel offenere, weil es hat halt da Institutionen gegeben, die mir viel bedeutet haben, weil ich war am Kärntner Landeskonservatorium und habe da Konzertfachorgel gelernt und dann hat es das Stadttheater gegeben und das Stadthaus und den Kunstverein, immer sehr gern die Ausstellungen angeschaut. Das war halt damals wirklich so die Welt, ja. Und ja, aber das hat sich dann halt später auch verengt, ja.
Ja. Wobei Villach, weil Sie jetzt vom Verengen sprechen, hat sich ja in den letzten Jahren auch bewusst so etwas wie Weite gegeben. Man hat mit Infineon einen sehr attraktiven Arbeitgeber, der natürlich auch Menschen von weit außerhalb hier hereinzieht in die Stadt. Man bemüht sich redlich darum, die Stadt auch zu erneuern, auch in Form von neuen Plätzen, in Form von neuer Form von öffentlichen Infrastruktur, öffentlichem Verkehr und dergleichen weiter. Würden Sie diesen Befund, dass Villach so eng ist, jetzt nach dieser Phase, die Sie da oben wieder mal gelebt haben oder die Sie Villach erlebt haben, besser formuliert, jetzt auch noch sagen, Villach ist mir ein bisschen zu eng?
Nein, überhaupt nicht. Also Also ich überschreibe gerade mein altes Villach-Bild und ich erlebe die Stadt wirklich als sehr freundlich, sehr bunt, fahrradfreundlich, was mir ganz viel bedeutet. Also wirklich eine schöne und offene Stadt. Und was mir wieder mal auffällt, im Gegensatz zu Graz, also ist die Leute sind einfach freundlicher. Ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Und was so die Platzgestaltung anbelangt, also ich habe ja Villach noch erlebt, als neben der Bestsäule der Verkehr hin und her geflossen ist und am Hans-Gasser-Platz um das Rondeau. Und ich meine, das genieße ich. Ich weiß, das gibt schon lang, aber das genieße ich. So die Innenstadt, das finde ich sehr schön. Und am Hans-Gasser-Platz, glaube ich, da gibt's noch, gäbe es noch was zu tun. Am Hans-Gasser-Platz gibt's ja dieses neue Haus. Ich habe natürlich nachgelesen, der Architekt Dorn hat sich da viel gedacht. Ich sehe auch, dass er versucht, also so Korrespondenzen mit dem Candolini-Haus und mit dem ehemaligen Gebäude der Villacher Sparkasse, da ist jetzt eine andere Bank drinnen, und auch mit der Hauptfeuerwache, das sehe ich alles. Nur ich habe das Gefühl, dass dieses Haus dort am Platz steht und sagt, ich bin der Erste hier am Platz. Ja, also ich weiß, er wollte selbstbewusst, er wollte nicht historisieren, das verstehe ich alles, aber ich finde es wirklich so dominant, also mit dieser porösen Fassade und mit den Korrespondenzen der Pilaster, da kann ich schon was anfangen. Aber was mich wirklich stört, ist die Rückseite. Wenn man dort, wo die alte Stadtmauer ist und der Turm, das ist für mich einer der schönsten Plätze in Villach. Ja. Ich liebe altes Gemäuer. Und ich habe mich dort in das Lokal gesetzt und ich konnte nur mit dem Rücken zu dieser hässlichen Rückseite dieses neuen Hauses sitzen. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man da so einen grauslichen Betonklotz hinhauen kann. Also die Rückseite, vielleicht hat der Architekt gesehen, dass er da auch wieder Korrespondenzen mit der Stadtmauer sieht. Also ich finde das einfach nur hässlich. Ja. Da kann ich mich nicht anfreunden damit. Und ich habe ein Bild gesehen vom Stadtturm hinunter. Also es ist wirklich grottenhässlich, diese Rückseite dieses Hauses. Verstehe überhaupt nicht, wie es sowas geben kann.
Gut, aber das wird jetzt hoffentlich nicht Ihren Villach-Eindruck trüben insgesamt.
Nein. Ich setze mich mit dem Rücken zur Stadtmauer und zu den schönen Kräutern und zu diesem Turm hin dort. Und ich beachte das nicht mehr.
Vielleicht war ja das die Intention des Architekten, dass er sich gedacht hat, schau, so serviere ich den Leuten jedenfalls einmal einen wunderbaren historisierenden Ausblick.
Ja.
Frau Wiegele, eine letzte Frage habe ich noch und da muss ich jetzt sagen, bitte, bitte spoilern uns nicht. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf unser Gespräch schon mal reinlesen angefangen in Was Augen hat und Ohren, Ihren aktuellen Roman, und ich gebe jetzt zu, und es ist beschämend, aber ich bin einfach nicht fertig geworden bis heute, weil ich aber finde, dass es ein spannendes Buch ist und ich das den Leuten auch ans Herz legen möchte, wollte ich bitten, beschreiben Sie doch einmal mit ein paar Worten, ich weiß, als eigene Autorin tut man sich dann noch härter, ein paar Worte nur zu verwenden, aber beschreiben Sie doch mal bitte einfach, worum geht's in dem Buch und was sind die Lehren auch, die man daraus ziehen kann? Ich glaube, das sind, zumindest glaube ich das, nicht zu wenige.
Ja, ich beschreibe ein Stück des Lebensweges eines rumänischen Schauspielers, der schon sehr viele Jahre in Italien und Österreich gelebt hat, der seinerzeit vor Ceausescu geflüchtet ist, dort die Überwachung und schlimme Sachen erlebt hat und zurückgegangen ist in das neue Rumänien und dort in die Fänge eines Oligarchen kommt, der ihn halt dann wieder bisackt, und also wo er dann praktisch die Überwachung durch Kameras noch einmal durchleben muss, ja, und wie, ja, und ob er sich daraus befreien kann.
Das lassen Sie jetzt mal für mich und für die Zuhörer offen.
Genau.
Wunderbar. Frau Wiegele, ich sage Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns Ihre Insights aus Villach zu liefern. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, das Buch von Frau Wiegele sei jedenfalls ans Herz gelegt, Was Augen hat und Ohren. Eine Buchempfehlung, der Sie nachkommen sollten. Und falls Sie uns empfehlen wollen als Stadtgespräch-Podcast, machen Sie das bitte gerne. Auf den gängigen Social-Media-Kanälen sind wir vertreten als kleine Zeitung. Auf iTunes und Spotify können Sie uns höchst bewerten und demnächst hören wir uns wieder. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.